Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Schönheit. Ja, das ist so eine Sache, denn ganz so schön ist das nicht, wenn zum Beispiel bei Frauen in der Öffentlichkeit ständig ihre Schönheit betont wird, wenn es doch eigentlich darum geht, wie ihr neuer Roman gelungen ist oder dass sie gerade zur neuen Ministerpräsidentin Finnlands gewählt wurde. Schönheit, ja, das ist also gar nicht immer nur positiv. Und so ist das auch in der Architektur und im Design, zumindest in der Moderne. Funktional und schlicht muss es da sein. Aber schön ist das wiederum nicht, finden die Grafikdesigner Jessica Walsh und Stefan Sargmeister, die sich als Designduo der Schönheit verschrieben haben und dazu auch eine Ausstellung konzipiert haben. Beauty heißt die und die ist ein Plädoyer für die Lust am Schönen. Stefan Sargmeister, schön, dass Sie da sind.
Wunderbar, freut mich auch, Dankeschön.
Steht es denn wirklich so schlimm um die Schönheit? Braucht die wirklich dieses Plädoyer?
Ja, also gerade unter meinen Kollegen, also unter Designkollegen, aber ich glaube, das stimmt auch für Architekten oder auch für Stadtplaner oder Planerinnen, ist die Schönheit doch relativ verpönt, gerade in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten. Die wird häufig als altmodisch oder kommerziell angesehen und wir haben versucht, eine Ausstellung zusammenzustellen, wo wir beweisen wollen, dass das nicht so ist. Also, dass die Schönheit nicht nur selber eine Funktion an sich ist, sondern die Dinge besser funktionieren lässt. Und vor allem, und ich glaube, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, dass wir uns alle besser fühlen und besser benehmen, wenn wir uns in schönen Gegenden aufhalten.
Ja, haben Sie da ein Beispiel dafür?
Ja, also ein ganz einfaches wäre, wenn man sich die Häuserblocks, also die Siedlungen der 70er Jahre anschaut, die dann in den 90er Jahren schon wieder mit Dynamit abgerissen werden mussten, weil die Leute wirklich nicht da drinnen wohnen wollten, weil sie sich nicht wohlgefühlt haben. Da sind die Kriminalitätsraten stark gestiegen und die haben dann, obwohl sie unter dem Mantel der Funktionalität gebaut worden sind, auch wirklich nicht funktioniert. Die Leute wollten nicht drinnen wohnen. Sie waren also nicht funktionell, um einem Menschen eine Behausung zu bieten. Und da wissen wir, dass wenn damals in den 70er Jahren auch die Schönheit Teil des Ziels des Architekten oder der Architektin gewesen wäre, dann würden diese Häuser heute noch stehen, würden also besser funktionieren.
Was heißt denn Schönheit darauf bezogen eigentlich? Es klingt ja auch alles immer so ein bisschen, der Bauhausstil ist ja auch so sehr funktional, ist ja jetzt aber auch nicht hässlich.
Ja, die originalen Giganten des Bauhauses oder der Moderne insgesamt haben natürlich die Form sehr, sehr ernst genommen. Und wir würden sagen, dass Schönheit ist auf jeden Fall eine mit Sorgfalt bedachte Form. Also da kann auch das Hässliche mitschwingen. Das meiste, was ich glaube, vielen Menschen irgendwie als nicht so schön vorkommt, ist ja immer das, was ohne Sorgfalt gestaltet wurde. Also die Tankstelle, der Discount-Möbelhändler irgendwo vorne, wo es wirklich nur um die Funktionalität geht und jede Form eigentlich nicht bedacht wurde.
Nehmen Sie uns doch mal mit in die Ausstellung. Wie zeigen Sie denn da das Schöne?
Ja, also das ist eine relativ große Ausstellung, die wir so gestaltet haben, dass es da relativ viel zum Angreifen, zum Mitmachen gibt. Wir wollen das also schon interaktiv machen und zwar nicht auf elektronische Art und Weise, sondern schon so, dass man auch die Objekte teilweise angreifen soll, um die auch wirklich zu erfahren. Das fängt jetzt hier in Hamburg an mit einer, im Stiegenaufgang sieht man schon eine riesengroße Wand mit weißen Müllsäcken, die sich in einem gewissen Rhythmus aufblasen und wieder verkleinern. Das gibt dann, obwohl das aus einem Material ist, das wahrscheinlich die meisten von uns als nicht schön empfinden, Müllsäcke, kann auch aus so etwas doch noch was Schönes gemacht werden. Und gegenüber davon ist eine Animation von Schwalben. Also das sind Schwalbenschwärme, die auch wiederum mit 3 Knöpfen verändert werden können. Also die Besucherin kann da den Abstand zwischen den Vögeln, die Schnelligkeit, die Fluggeschwindigkeit bestimmen und so die Schwalbenschwärme verändern. Und dann geht es wirklich in die Ausstellung ab. Wir haben zum Beispiel ein Eintrittsticket, in dem 5 Kartonscheiben enthalten sind, mit denen man wählen kann. Also die Besucherin ist aufgefordert, ihre schönste Farbe auszuwählen, die schönste Form, Landschaft und so weiter. Und man sieht dann hinten, weil diese Kartonscheibe wird angeworfen in eine Wand und hinter der Wand sind so Plexiglassäulen, Und man sieht dann, wie die anderen Besucher und Besucherinnen gewählt haben. Also man kann sich vergleichen und sieht dann auch ganz gut, dass es doch eine relativ große Übereinstimmung gibt, was wir insgesamt als schön empfinden und was nicht. Also dieser Spruch, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt, der stimmt nur sehr eingeschränkt.
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das Cover Ihres Buches anschaue, das ist dieses B von Beauty, das ist so ganz verschnörkelt, als wären das so Rosensträucher. So richtig schön finde ich das nicht. Also das ist dann ja doch wieder so ein bisschen im Auge des Betrachters.
Das ist die andere Hälfte. Also so, ich glaube, die meisten Wissenschaftler glauben, dass in etwa die Hälfte von dem, was wir als schön empfinden, ist geteilt durch die Kulturen auf der ganzen Welt. Und die andere Hälfte ist individuell. Das heißt also, das hängt sehr davon ab, wie viel man schon gesehen hat. Hängt davon ab, in welchem Kontext man es sieht, und es hängt davon ab, wie ich mich fühle, wenn ich sehe. Wenn ich mich sehr sicher fühle, möchte ich eine größere Portion Neues zu dem dazu haben. Wenn ich mich nicht so sicher fühle, dann möchte ich lieber nur das, gefällt mir das am besten, was ich schon sehr gut kenne. Und noch ganz kurz, also weder die Jessica und ich glauben natürlich nicht, dass irgendwas, was ornamentalisch schöner ist, als irgendwas, was ganz einfach gestaltet ist. Überhaupt nicht. Also ich glaube, der Unterschied liegt da nicht zwischen Minimalismus und Maximalismus, sondern der Unterschied liegt zwischen, wurde etwas mit Sorgfalt gestaltet oder war es jemandem wurscht?
Und ich meine, was ja auch eine Rolle spielt, ist ja, wie es so sozial geprägt ist, oder? Also Sie sagten gerade, okay, unter den Gestaltern ist eigentlich dieses Verschnörkelte fast schon verschrien, weil es so kommerziell ist. Und das stimmt ja auch irgendwie. Also wenn man sich eher in so einem Discount-Möbelhaus umschaut, dann gibt es da eher die Ornamenttapete und alles total aufgeladen mit ganz viel Glitzer. Oder das, ich muss da auch irgendwie an dieses Ed Hardy-Design denken, dieser mittlerweile verstorbene Designer, der hat diese total überladenen Muster. Das waren jetzt keine totale Billigkleidung, aber es war keine teure Dior-Designerkleidung. Also das heißt, so ein bisschen Minimalismus als soziale Abgrenzung auch, oder?
Ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten Gutes und Schlechtes. Also es gibt natürlich, genauso wie es bei den Maximalisten grauenhafte Dinge gibt, gibt es bei den Minimalisten grauenhafte Dinge. Also die Architekten, die heute noch glauben, mit 100 Jahren alten Ideen was Neues zu schaffen, sind ja jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten Großartiges, teilweise auch in Hamburg. Ich würde mal sagen, dass die Elbphilharmonie sicher nicht eine minimalistische Form darstellt, aber von meiner Seite her gedacht eine sehr ausgezeichnete Form, die, glaube ich, eine relativ gute Richtung zeigt, wo die Architektur heute hingehen kann.
Warum ist denn eigentlich Schönheit so in der zeitgenössischen Kunst zum Schimpfwort geworden?
Ja, das kam ursprünglich aus den Folgen des Ersten Weltkrieges, weil natürlich das ganze 19. Jahrhundert hinüber die Schönheit als sehr großen, auch moralischen Wert gegolten hat. Und dann der Erste Weltkrieg so unglaublich brutal war, dass die Künstler, die dort mitgekämpft haben, also unter anderem Duchamp, Max Ernst und so weiter, die sind aus dem Krieg zurückgekommen und waren enttäuscht mit den Werten der westlichen Zivilisation, haben gesagt, also das hat ja wohl nicht funktioniert, wir müssen also die Schönheit aus der Kunst entfernen. Das war natürlich auch absolut notwendig 1918, jetzt hatten wir das aber natürlich 100 Jahre lang, und ich bin ja auch, und so das Gleiche mit der Jessica, wir sind ja auch sehr dafür, dass die ganzen anderen Strategien, die sich in der Zwischenzeit in der Kunst stark gemacht haben, die sind alle wertvoll und sollen alle bleiben, aber wir glauben, dass sich auch da die Schönheit wieder einen kleinen Platz erlauben kann.
Sie haben auch geschrieben, das fand ich ganz interessant, dass es Schönheit so ein bisschen immer so ein bisschen so mit Kitsch in Verbindung gebracht wird und der Kitsch aber dann, der geht, weil den kann man irgendwie ironisch gut finden und heute kann man eigentlich alles nur noch ironisch und zynisch betrachten.
Es ist natürlich gefährlicher, wenn ich sage, ich finde das ehrlich schön, da mache ich mich angreifbar, während wenn ich alles aus einer ironischen Distanz betrachte, bleibe ich meistens in Sicherheit und muss mich nicht wirklich zu irgendwas bekennen.
Ich musste noch daran denken, wenn es um Schönheit geht, wenn wir uns im Internet umschauen und wir uns nicht anschauen, wie die Plattformen gestaltet sind, sondern mal Instagram anschauen, die Fotos, da haben wir so viel Schönheit um uns herum. Das sieht durch die ganzen Filter alles, jeder Mensch sieht schöner aus, als er jemals in echt aussehen könnte und jedes Haus sieht schön aus und jeder noch so steinige Vorgarten sieht dann toll aus. Reicht es dann nicht irgendwann an Schönheit? Kann man nicht auch einfach mal mehr Realismus da fordern?
Also ich glaube, das Übertriebene auf Instagram ist natürlich ein Seiteneffekt von einem sozialen Netzwerk, das aber an sich, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Also gerade wenn ich jetzt Instagram mit Twitter vergleiche, dann von einer rein funktionalen Ebene funktioniert Instagram viel besser. Es ist dreimal so groß, es wächst 10-mal so schnell. Also es ist funktionaler wie Twitter. Aber ich finde es auch, trotz aller Fehler, eine angenehmere Plattform im Vergleich zu Twitter, weil sich die Leute dort doch um einiges weniger aggressiv benehmen. Ich und viele Leute, die ich kenne, würden zum Beispiel, ich würde niemals auf Twitter wirklich aktiv sein, weil mir da, das ist mir zu aggressiv. Und das hat auch sehr viel mit der rein funktionalen Gegebenheit auf Twitter zu tun.
Und aber natürlich auch mit der Oberflächlichkeit von Instagram. Man sieht ja einfach sehr oft nur Fotos. Absolut. Und natürlich gibt es die Kommentarfunktion, aber man sieht die Fotos. Das ist ja auch viel weniger politisch als Twitter.
Ja, also das ist, ich weiß, es sind beides komplexe Systeme. Da ist die Ästhetik spielt da nicht die eigene Rolle, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich würde jetzt mal Twitter eher vergleichen mit einer Wohnblockreihe aus den 70er Jahren, wo sich die Leute weniger wohlfühlen und sich auch aggressiver benehmen.
Ja, oder ist meine Reaktion jetzt schon wieder so typisch deutsch oder wie Gestalter auch reagieren würden von wegen, naja, Schönheit, das ist ja immer alles nur oberflächlich.
Ich glaube, dass da die Oberfläche häufig unterschätzt wird, dass selbst etwas, was nur Oberfläche ist, trotzdem wichtig sein kann. Also ich wohne seit langer Zeit in New York. Ich gehe in der Früh immer auf der Highline rennen. Die Highline wurde von zwei Freunden von mir gestaltet, also in der Zwischenzeit ein sehr berühmter, sehr dünner Park, der von der 12. Straße bis in die 35. Straße geht. Und ich sehe jeden Morgen, dass auf der Highline, die gut gestaltet ist, praktisch nie ein Papierchen liegt, während im Meatpacking District, der nicht so gut gestaltet ist, da liegt überall der Abfall herum. Also es ist sehr, sehr täglich wird es bewiesen, dass sich die Leute, und das ist das gleiche Publikum, sich auf der Highline anders benehmen wie im Meatpacking District. Und das hat was mit der Gestaltung der Umgebung zu tun. Also obwohl das natürlich auch von anderen Architekten als Oberfläche abgetan werden kann, glaube ich, hat's doch einen überraschend großen Einfluss.
Stefan Sargmeister, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Wunderbar, sehr fein. Dankeschön.